Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Ja, so klang das vor 10 Jahren in Japan. Erst ein Seebeben, dann Tsunami-Flutwellen. Tausende Menschen ertrinken und im Atomkraftwerk in Fukushima fällt der Strom aus. Es kommt zur Kernschmelze. Die Reaktorkatastrophe vor 10 Jahren. Heute wird erinnert und es wird aufgearbeitet. Wo steht Deutschland beim Atomausstieg? Einige fordern eine Rückkehr. Doch solchen Ideen erteilte Bundesumweltministerin Svenja Schulze heute eine Absage.
Technisch sind diese Konzepte alter Wein in neuen Schläuchen und beruhen auf Ansätzen, die bereits vor Jahrzehnten entwickelt wurden, sich aber in der Praxis aufgrund gravierender und ungelöster Probleme nicht durchsetzen konnten.
Mehr zu diesem Gedenktag in den Informationen am Abend und in unserer DLF-Audiothek. Es gibt noch einen Jahrestag heute. Vor einem Jahr gab es das erste Bund-Länder-Krisentreffen, noch ohne Masken und ohne großen Abstand. Ein Jahr später geht es im Wesentlichen um die Frage, wie wird wann geimpft? Und über die Rolle der Betriebsärzte sprechen wir in dieser Sendung. Mein Name ist Sina Fröndrich. Herzlich willkommen. 3 Impfstoffe sind bereits zugelassen in der EU, BioNTech, Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Und nun kommt ein 4. hinzu, die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Auch die EU-Kommission haben grünes Licht gegeben für den Impfstoff von Johnson & Johnson. Das Vakzin des US-Herstellers muss nur einmal verimpft werden. Die Frage ist allerdings, wird der Impfstoff auch in die EU geliefert? Das heißt ja eigentlich, die USA erlauben keine Exporte. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel. Was ist denn da jetzt zu erwarten?
Na, wenn wir das mal so genau wissen, es gibt jedenfalls einen intensiven Dialog zwischen Brüssel und den Vereinigten Staaten. In der Tat ist es so, dass Johnson & Johnson diesen Impfstoff in den Niederlanden produziert und dann zumindest große Teile davon in die USA transportiert, wo dann der Impfstoff in die kleinen Glasampullen abgefüllt wird, die wir alle kennen. Und nun gibt es diese Presidential Order, die Donald Trump erlassen hat. Und die besagt, dass Impfstoffe, die in den USA produziert werden, zuerst den Amerikanern zur Verfügung gestellt werden müssen, damit die US-Bürger geimpft werden. Daraus schließt die Europäische Union messerscharf, dass es ein Exportverbot der Europäischen Union für Impfstoffe gibt. Dies allerdings weist jetzt das State Department in einem Brief, der mir vorliegt, zurück. Das State Department sagt, there is no outright ban. Also es gibt kein ausgesprochenes Exportverbot aus den USA. Was ja die Hoffnung beflügeln würde, dass diese Johnson & Johnson Impfstoffe, die dann aus Europa zur Abfüllung in die USA transportiert werden könnten, dass die dann auch tatsächlich in die EU zurückkommen, damit auch die EU-Bürger etwas von diesen Impfstoffen haben. Also die Hoffnung besteht, die Gespräche laufen. Allerdings gibt es auch noch eine weitere Entwicklung. AstraZeneca nämlich, der Konzern, der der Europäischen Union noch viele Dutzend Millionen laut Liefervertrag jedenfalls Impfstoffdosen schuldet, der produziert auch in den USA. Dort allerdings auf Halde, denn dieser Impfstoff ist in den USA noch gar nicht zugelassen. Und trotzdem berichtet gerade die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf EU-Kommissionsexperten, dass sie die Nachricht von der US-Regierung erhalten haben. Macht euch bloß keine Hoffnung darauf, ihr könntet irgendetwas von diesen auf Vorrat in den USA produzierten AstraZeneca-Impfstoffen erhalten. Also an der Import-Export-Front wird es immer komplizierter, was die Impfstoffe angeht.
Ja, und wenn wir bei diesen Impfstoffen, bei diesen Exporten bleiben, da hat die EU-Kommission ja heute auch Daten vorgelegt, wie viele Impfstoffexporte aus der EU heraus genehmigt wurden. Was lesen Sie denn daraus ab?
Naja, daraus lese ich erstmal ab, dass der Vorwurf des Impfstoffnationalismus, den die britische Regierung erhoben hat, als die EU ihre Exportkontrollmechanismen eingeführt hat, dass an diesem Vorwurf meinem Eindruck zufolge jedenfalls nicht besonders viel dran ist. Es hat 250 Anträge auf Export von Corona-Impfstoffen aus der EU gegeben. 249 davon sind genehmigt worden. Ein einziger nicht, nämlich einer von AstraZeneca. Da ging es um 250.000 Impfstoffdosen, die nach Australien gehen sollten. Die USA, das heißt genau die italienische Regierung, hat diesen Export abgelehnt mit Verweis darauf, dass AstraZeneca seinen Vertrag gegenüber der Europäischen Union nicht erfüllt. Ansonsten sind 34 Millionen Impfstoffdosen exportiert worden seit Beginn Februar in 31 verschiedene Länder. Den größten Anteil dieser Exporte aus Europa hat das Vereinigte Königreich bekommen, nämlich 9 Millionen Impfstoffdosen. Das heißt, die Impfstoffe, die in der EU produziert worden sind, sind ein großer Beitrag zum sogenannten britischen Impfwunder.
Wenn wir jetzt auf diese Zahlen gucken, kann man ja trotzdem vielleicht mal darüber nachdenken, wie wäre es, wenn die EU sich doch auch dazu entschließen würde, Impfstoffexporte zu untersagen. Die Zahlen geben jetzt was anderes her. Wie lässt sich darüber diskutieren?
Und in der Tat ist das eine Idee, die immer heftiger ventiliert wird und über die immer heftiger nachgedacht wird, unter anderem auch in der EVP-Fraktion des Europaparlaments. Da gibt es Leute, die sagen, Impfstoffexperten, die sagen, erst wenn wir Impfstoffe und Zulieferstoffe für die Produktion von Impfstoffen mit einem Exportbann belegen. Erst dann werden Länder wie Großbritannien und die USA verstehen, dass sie von den Zulieferstoffen, von den Ausgangsstoffen, die aus der EU sind, existenziell abhängen für ihre Impfstoffproduktion im eigenen Land. Und erst dann wird die Bereitschaft bestehen, zu einem fairen Geben und Nehmen zu kommen auf dem Impfstoffmarkt. Das ist die eine Position. Allerdings gibt es auch die andere Position. Leute, die auf der Seite des Freihandels sind und die sagen, nein, die Europäische Union war immer für offenen Handel, war immer für Multilateralismus und das passt einfach nicht unter einen Hut mit Exportbeschränkungen.
Peter Kafern war das über die komplizierte Impfstofflage in der EU. Im Moment wird in Deutschland in Impfzentren geimpft. Ab Mitte April sollen Hausarztpraxen einsteigen. Wann aber sind die Betriebsärztinnen und Ärzte dran? Darüber konnte ich mit Ulrike Lüneburg sprechen. Sie ist Geschäftsführerin der BAD GmbH, einem Unternehmen, das große DAX-Konzerne und auch kleine Firmen in Sachen Arbeitsschutz begleitet, mit einem Millionenumsatz. Frage an Ulrike Lüneburg. Was glauben Sie, wann geht's für die Betriebsärztinnen und Ärzte los?
Ja, wir sind aktuell in der Vorbereitung, uns jederzeit dann auch starten zu können. Wir haben mit einem Zeitpunkt auch von Mitte April gerechnet, sind aber natürlich ein Stück weit davon abhängig, wie jetzt auch die politischen Entscheidungen vonstatten gehen und insbesondere eben auch, wie viel Impfstoff zur Verfügung stellt. Insofern, wir wären ab Mitte April bereit.
Der Verband der Betriebsärzte, der hat schon vor ein paar Wochen gesagt, bei uns im Programm, man habe mit Gesundheitsminister Jens Spahn eben auch schon Kontakt aufgenommen und signalisiert, dass man eben auch bereit dazu ist, Impfungen zu übernehmen. Wie ist das bei Ihnen? Hatten Sie da auch schon Kontakt?
Klar, wir alle, für uns alle ist Prävention ein Herzensanliegen. Und insofern, da wo wir unterstützen können, signalisieren wir unsere Bereitschaft. Und das tun wir sowohl unseren Kunden gegenüber als auch eben auch den politischen Entscheidungsträgern gegenüber. Das heißt, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene haben wir da Kontakt aufgenommen, um eben deutlich zu machen, wir stehen bereit, sobald wir gefragt werden.
Um das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu machen, über wie viele Menschen, Beschäftigte sprechen wir da? Sie arbeiten ja für große Konzerne wie die Telekom, auch für kleinere. Mhm. Wie viele Beschäftigte könnten Sie da impfen?
Insgesamt betreuen wir 280.000 Betriebe und 4 Millionen Beschäftigte. Also insofern können Sie sich vorstellen, das ist eine Menge, die wir nicht ohne weiteres abwickeln können. Aber trotzdem ist es unser wichtigstes Anliegen, für unsere Kunden bereitzustehen. Wir haben jetzt mal erste Rechnungen gemacht und gehen davon aus, dass wir im Quartal ungefähr 1,2 Millionen Impfungen durchführen können.
Und wie genau müssen wir uns das vorstellen, ganz konkret, wie läuft das ab, wenn jetzt beispielsweise ein Großkunde, ein DAX-Konzern auf Sie zukommt, wie könnte das ablaufen von der Infrastruktur her? Wird das dann in den Unternehmen vor Ort gemacht oder haben Sie da eigene Kapazitäten?
Wir denken da in Szenarien. Wir haben in Deutschland 150 eigene Gesundheitszentren, die es auch gewohnt sind, Massenimpfungen abzuwickeln durch die Grippeschutzimpfungen, die wir ja schon durchführen. Das ist ein Szenario, also dass Unternehmen zu uns kommen in unsere Zentren und dort geimpft werden. Ein zweites Szenario, was wir uns vorstellen können, ist, dass wir, wenn die Räumlichkeiten bei unseren Kunden das hergeben, entsprechend das auch dort vor Ort tun. Und ein drittes Szenario könnte eben auch sein, dass wir, genau wie es gerade in den Impfzentren geschieht, mit Zelten oder Ähnlichem entsprechende Räumlichkeiten schaffen, um einen Durchsatz zu garantieren.
Da sind Sie auch schon vorbereitet, was so dieses dritte Szenario angeht.
Wir sind auf dem Weg, genau. Wie gesagt, Mitte April wären wir dann bereit, das entsprechend umzusetzen. Wobei realistischerweise wir natürlich nicht alle unsere Kunden gleichzeitig impfen können.
Jetzt gab es immer wieder schon Bekundungen von verschiedenen Unternehmen, die gesagt haben, wir möchten unsere Beschäftigten gerne impfen. Wir sind dabei, wir machen mit. Wie ist denn der Rücklauf bei Ihnen? Wie groß ist denn das Interesse, die eigenen Beschäftigten impfen zu lassen? Sie haben ja wirklich, die Telekom habe ich schon erwähnt, Adidas, Obi, die Bundesbank, Flughäfen, Zulieferer. Welches Interesse sehen Sie da?
Na, ich glaube, das Interesse der Unternehmen ist genauso groß wie das Interesse der Bevölkerung. Und die Unternehmen möchten so schnell wie möglich wieder zurück in einen geregelten betrieblichen Ablauf. Entsprechend erreichen uns gerade viele Nachfragen in unterschiedlicher Detailtiefe von wann könntet ihr denn oder könntet ihr überhaupt bis hin zu auch wirklich sehr konkreten Rückfragen, was können wir denn tun, damit an dem Tag, wo es dann möglich ist, wo der Impfstoff da ist, wo die Logistik gesichert ist, dass wir an dem Tag eben auch als Unternehmen vorbereitet sind.
Wenn wir nochmal auf das Thema Schnelltests schauen, da gibt es jetzt keine konkreten Vorgaben oder eine Pflicht von Unternehmen. Trotzdem gibt es ja einige Unternehmen, die Schnelltests schon jetzt anbieten. Sind Sie da auch eingebunden?
Auch das gehört zu unseren Unterstützungsleistungen und das in unterschiedlicher Form. Zum einen, indem wir selber Teams haben, die Schnelltests durchführen und wir auch mithilfe von Unterweisungen und Schulungen Personal vor Ort schulen, um dann entsprechend auch lokal Schnelltests selber in den Unternehmen durchführen zu können.
Jetzt wurde ja zuletzt, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, eben im Wesentlichen erstmal über Hausärzte gesprochen. Wir hatten als erstes die Impfzentren. Ja, im Zweifel sind vielleicht als nächstes auch die Betriebsärztinnen und Ärzte dran. Hätte man nicht schon früher die Betriebe mit einbinden können und sollen?
Naja, das hängt eng mit der Frage zusammen, wie Sie den im Moment ja noch knappen Stoff des Impfstoffes in die Verteilung bringen wollen. Und es gab politische Entscheidungen, die zur Folge haben, dass entsprechend erstmal, ja, und das ist ja auch eine nachvollziehbare Entscheidung, Risikogruppen mit Impfstoff versorgt werden. Wenn Sie jetzt drauf schauen, unsere Kunden sind typischerweise nicht über 70 oder die Probanden oder Mitarbeiter unserer Kunden sind nicht über 70, sie sind typischerweise nicht unter die Risikogruppen, dann ist es nachvollziehbar, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt mit hineinkommen. Insofern wäre unser erstes Ziel, dass wir erfahren, wann kommt der Impfstoff. Und dann sind wir vorbereitet. Ich würde mich jetzt schwer damit tun, entsprechend der Politik Ratschläge zu geben an dieser Stelle. Ich glaube, das ist eine schwierige Entscheidung, die da getroffen werden muss. Wir für uns nehmen uns selber in die Verantwortung und bereiten uns vor. Und das ist das Maßgebliche.
Sagt Ulrike Lüneburg vom Gesundheitsdienst BAD. Die gesetzliche Rente, die private Vorsorge und die Betriebsrente, das sind die drei Säulen der Altersvorsorge. Als Andrea Nahles noch Bundesarbeitsministerin war, hat sie ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem die Säule Betriebsrente gestärkt werden sollte. Seit 2018 können Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in tarifgebundenen Unternehmen gemeinsam entscheiden, welche Betriebsrente angeboten wird und welches Finanzprodukt dafür in Frage kommt. Nun gibt es eine erste Vereinbarung für einen Versicherer. Volker Fintermann mit Einzelheiten.
Es waren wirklich lange Verhandlungen nötig, weil die bereits 2018 mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz eingeführte Option des Sozialpartnermodells zwingend eine Tarifvereinbarung für ein branchenspezifisches Vorsorgemodell zur Voraussetzung hat, mit der die Versicherer Talanx und die Zürich-Gruppe nun mit einem Abschluss für die gut 11.000 Beschäftigten der Talanx-Gruppe quasi in Vorleistung gehen werden, um potenziell weitere Branchen und Bereiche für dieses Modell zu gewinnen.
Wenn auch andere Gewerkschaften, Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände endlich ernst machen, dann wird sich diese wirklich hocheffiziente, attraktive Lösung entwickeln und auch durchsetzen.
Sagt Christoph Lohmann, Vorstandsmitglied der Talanx-Gruppe. Mit der Tarifvereinbarung betreten beide Seiten tatsächlich Neuland, weil sich das Modell erheblich von bisherigen betrieblichen Altersvorsorgemodellen unterscheidet. Für die Angestellten gibt es dabei keine Zusage über die künftige Höhe der Betriebsrente. Die Arbeitgeber müssen auf der anderen Seite nur für die zugesagten Beitragszahlungen gerade stehen. Die Haftung für die bislang notwendige Absicherung von Garantiezusagen entfällt gänzlich in dem Modell. Gerade vor diesem Hintergrund werben die beteiligten Versicherer für attraktive Renditen, die deutlich über den aktuellen Vorsorgesystemen liegen könnten.
Da wir keine Garantien aussprechen, können wir die Kapitalanlage offensiver als sonst gestalten. Und wir sind ungefähr zu 50% in Aktien, zu 50% in Renten investiert. Und wenn Sie diese Mischung erzeugen, können Sie langfristig eine Rendite von knapp unter 4% Nachkosten erzeugen. Das heißt, der immanente Zins in dem System liegt bei 3,85%, was deutlich über dem liegt, was wir als Lebensversicherer garantieren dürften.
Sagt Fabian von Löbecke von der Talanx-Gruppe. Außerdem erlauben die gesetzlichen Vorgaben die Einbeziehung der aktuellen Sterbetafeln in die Kalkulation, was sich in der Projektion positiv auswirkt, weshalb sich die Versicherer Hoffnung auf weitere Branchen, etwa die Banken, machen, wo entsprechende Vorbereitungen laufen. Dass der Einstieg so lange auf sich warten ließ, hatte auch etwas mit der erheblichen Skepsis der Arbeitnehmer gegenüber dem Garantieverzicht zu tun, betont Verdi-Bereichsleiter Christoph Schmitz. Der Gewerkschaft war es deshalb wichtig, dass mit dem neuen Tarifvertrag auch nicht die Auflösung bestehender Versorgungssysteme einhergeht.
Bei allen Schwächen, die das Betriebsrentenstärkungsgesetz hat, war es uns als Verdi wichtig, gemeinsam mit der Talangs zu beweisen, dass sich ein solches Modell verhandeln und umsetzen lässt. Es zeigt, Arbeitgeber und Gewerkschaften sind in der Lage, gemeinsam sachgerechte Lösungen für die Beschäftigten zu finden.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hofft ihrerseits, dass dieses Modell auch zu einem Zuwachs bei der Tarifbindung der Unternehmen beitragen kann, da diese Absicherung ohne einen zugrunde liegenden Tarifvertrag nicht zu haben ist.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Volker Findhammer. Es ist mal wieder China, das einem deutschen Autobauer das Geschäft gerettet hat. BMW hat im vergangenen Jahr trotz stillstehender Bänder im Frühjahr einen Milliardengewinn gemacht. Details gibt es kommende Woche, die ersten Kennzahlen schon heute. Michael Watzke.
Gute Nachrichten können nicht warten, scheint man sich bei BMW zu sagen. Und die gute Nachricht aus BMW-Sicht ist, der Münchner Autobauer hat in der zweiten Jahreshälfte 2020 aufgeholt und sein Vorsteuerergebnis um fast 10% gesteigert auf 4,7 Milliarden Euro. Im letzten Quartal, also von Oktober bis Dezember, stieg der Gewinn sogar um fast 20%. Grund? Das schwungvoll laufende China-Geschäft. Dort erhöhten sich die Auslieferungen von BMW um 7,4% auf fast 800.000 Fahrzeuge. In den USA und Europa dagegen schrumpften die Autoabsätze der Münchner. Aber auch dort scheint der Trend wieder nach oben zu zeigen. BMW spürt Rückenwind. Man sei wieder in der Erfolgsspur, heißt es aus der Konzernzentrale in den typischen Automobilmetaphern. Für BMW-Chef Oliver Zipse hat das zweite Halbjahr 20 gezeigt, wie leistungsfähig BMW sei. Auf das Gesamtjahr 2020 gerechnet, sehen die Zahlen von BMW Corona-bedingt allerdings nicht so rosig aus. Der Umsatz lag mit 99 Milliarden Euro 5% unter dem Vorjahreswert. Der Überschuss sank um fast ein Viertel. Die Dividende für die im DAX notierte Stammaktie soll 1,90 Euro betragen, nach 2,50 Euro vor einem Jahr. Ein deutlicher Rückgang, aber nicht ganz so stark wie von Analysten erwartet. Was BMW besonders hervorhebt, dank des gestiegenen Absatzes an elektrifizierten Autos habe die BMW Group ihr europäisches CO2-Flottenziel übererfüllt. BMW brüstet sich gar, das grünste Elektroauto im Wettbewerbsvergleich anzubieten. Das behaupten allerdings auch die Konkurrenten von sich und die verkauften, wie Tesla, zum Teil deutlich mehr E-Autos als BMW.
Aus München war das Michael Watzke. Gelbe Gleitschirme vor dem Gebäude der Europäischen Zentralbank. Gestern demonstrierten Greenpeace-Mitglieder in Frankfurt am Main für eine ökologischere Geldpolitik. Genau das beschäftigt auch die EZB selbst. Präsidentin Christine Lagarde möchte mit der Notenbank einen Beitrag leisten für mehr Nachhaltigkeit. Doch dafür bleibt im Moment kaum Zeit. Die Corona-Pandemie bestimmt die Geldpolitik. Die EZB hat ein billionenschweres Anleihekaufprogramm aufgesetzt und das soll nun beschleunigt werden. Mischa Erhardt über die heutige Zinssitzung.
Die Europäische Zentralbank will im Zeitraum der nächsten Monate ihre Anleihekäufe ausweiten. Denn die wirtschaftliche Erholung steht nach Ansicht der EZB noch auf wackeligen Beinen. Zwar erwartet EZB-Chefin Christine Lagarde, dass sich die ökonomische Situation 2021 insgesamt verbessert. Kurzfristig blieben aber noch Unsicherheiten, was den Verlauf der Pandemie und die Geschwindigkeit der Impfungen angehe.
While the overall economic situation is expected to improve, there remains uncertainty surrounding the near-term economic outlook.
Aufgrund der Unsicherheiten sollen die EZB-Anleihekäufe in den nächsten 3 Monaten signifikant, also deutlich umfangreicher ausfallen als in den ersten Monaten des Jahres. Eine genaue Zahl wollte Lagarde nicht nennen. Erreichen will die Notenbank damit günstige Finanzierungsbedingungen für Banken, Unternehmen und Konsumenten. Dass damit auch die Inflation noch höher steigen könnte, nehmen die Währungshüter in Kauf. Denn der bisherige Anstieg in den letzten Monaten hänge mit Sonderfaktoren wie dem Anstieg der Energiepreise zusammen, sei also nicht von Dauer. Indem die Währungshüter das Tempo der Anleihekäufe erhöhen, wirken sie aber auch steigenden Anleiherenditen entgegen. Das sei erwünscht, da beispielsweise Banken daran ihre Kreditbedingungen ausrichten, sprich, ein allgemeiner Anstieg der Zinsen könnte den Kreditfluss stören. Nebenbei hilft das aber auch den Staaten der Eurozone. Denn durch die hohen Finanzhilfen während der Pandemie sind die Staatsschulden explodiert. Mit steigenden Zinsen wären die umso schwerer zu tragen.
Wir sind völlig überschuldet. Ja. Wir können uns also den Luxus von höheren Zinsen gar nicht mehr erlauben, um einen finalen Euro-Crash, eine finale Schuldenkrise aushalten zu können. Zur Not müssten die Zinsen eben unten bleiben, mit der klaren Erkenntnis, dass sicherlich die Zinssparer weiterhin bluten müssen.
Sagt der Kapitalmarktstratege der Baader Bank Robert Halver. Gegen das Krisenanleihekaufprogramm ist in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde eingegangen. Die Kläger halten auch das aktuelle Krisenaufkaufprogramm für unerlaubte Staatsfinanzierung. Solche Klagen gab es schon bei früheren Anleihekaufprogrammen der Notenbank. Im vergangenen Jahr hatten die Verfassungsrichter ein 2015 begonnenes Aufkaufprogramm für teilweise verfassungswidrig erklärt. Die EZB habe damals die Verhältnismäßigkeit nicht ausreichend begründet. Kritisch stellten sich gestern auch Aktivisten von Greenpeace gegen die Notenbank.
Unsere Hauptkritik an der EZB ist, dass die heutige Ausgestaltung ihrer Geldpolitik eine massive klimaschädliche Unwucht aufweist. Das heißt, klimaschädliche Unternehmen massiv bevorzugt und das muss beendet werden.
Sagt der Volkswirt Maurizio Vargas, Wirtschafts- und Finanzexperte bei Greenpeace. Christine Lagarde nahm die Kritik heute auf. Klimafragen seien Imperative und die größte Herausforderung.
Climate imperatives are nothing less than imperatives, that it is the biggest challenge that is addressed to us.
Bislang seien das aber nur Ankündigungen und sei wenig Konkretes herausgekommen, bemängeln die Umweltschützer.
Die EZB macht Tempo beim Anleihekaufprogramm PEP. Ausgeweitet wird es erstmal nicht. Es geht um eine Beschleunigung. Und wie das den Börsentag beeinflusst hat, das beobachtet Claudia Werle in Frankfurt am Main an der Börse. Frau Werle, wie reagieren denn DAX und auch der Euro?
Der DAX erreicht neue Rekordhöhen, ist am Nachmittag nach dem Zinsentscheid bis auf 14.595 Punkte gestiegen. Es ist ja angesprochen worden, das Anleihekaufprogramm bleibt. Am Leitzins wird nichts geändert. Das ist also der Mix, der ja schon seit langem für steigende Aktienkurse sorgt. Auch, dass das milliardenschwere Konjunkturpaket in den USA nun unter Dach und Fach ist, trägt mit zu der guten Stimmung hierbei. Amerika ist nun mal die größte Volkswirtschaft der Welt und für viele Unternehmen hierzulande ein wichtiger Handelspartner. Der DAX aktuell bei 14.574 Punkten. Der Euro ist deutlich gestiegen, kostet jetzt 1,1965
Dollar. Das US-Konjunkturpaket ist beschlossene Sache. Wie sehr gibt das der Wall Street Auftrieb?
Gut, Rekordserie beim DAX. An den US-Börsen sieht es nicht anders aus. Der Dow Jones den vierten Tag in Folge mit neuer Rekordmarke. Der Nasdaq-Index heute über 2% im Plus.
Es gab auch heute Jahreszahlen. BMW haben wir außer der Reihe schon gehört. Wie reagieren denn die Papiere des Autobauers?
Es gibt ja wirklich Licht und Schatten da zu sehen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind deutlich. Die Umbrüche in der Branche hinterlassen Spuren. Aber da ist eben auch die Zuversicht für die kommenden Monate. Anleger schauen eher auf die schwierigeren Seiten. Aktien von BMW sind 3% im Minus.
Und es gibt noch mehr Jahreszahlen. Wie lief es bei der Hannover Rück?
Auch hier hat die Corona-Pandemie tiefe Spuren hinterlassen. Der Gewinn der Hannover Rück ist im vergangenen Jahr wegen der hohen Schäden durch die Pandemie um 31% zurückgegangen. Die Pandemie ist für den Rückversicherer auch noch nicht zu Ende. Immerhin, die Belastungen für das laufende Jahr sollen geringer ausfallen, so hofft man zumindest. Hängt auch damit zusammen, dass die Preise für den Rückversicherungsschutz gestiegen sind und das überschüssige Kapital, das soll jetzt nicht als Sonderdividende an die Aktionäre gehen, sondern soll in den Geschäftsausbau gesteckt werden. An der Börse kommt das gut an, die Papiere zwischenzeitlich so teuer wie seit Juli 2020 nicht mehr, jetzt immerhin noch 0,3% im Plus.
Anzüge sind in Zeiten von Videokonferenzen seltener gefragt. Wie sehr bekommt das Hugo Boss zu spüren?
Sehr deutlich. Dass Anzüge weniger gefragt sind, ist ja das eine. Selbst wenn Kunden Anzüge kaufen möchten, viele wollen die entsprechenden Modelle ja lieber anprobieren, statt sie auf gut Glück online zu bestellen. Aber seit Monaten sind halt nun mal die Modegeschäfte geschlossen. Wir haben das gestern bei Adidas gesehen. Da ist ja genau der gegenläufige Trend. Adidas profitiert ja gerade davon, dass viele Menschen im Homeoffice lieber im bequemen Jogginganzug unterwegs sind. Aktien von Hugo Boss sind heute jedenfalls zeitweise regelrecht eingebrochen, 4% im Minus. Und vielleicht noch ein kurzer Blick auf Lanxess. Der Spezialchemiekonzern hat auch von einem schwierigen Jahr 2020 berichtet. Dieses Jahr soll besser werden. Die Zahlen von Lanxess kommen aber nicht gut an.
Dann, wie haben sich Anleihen und Gold entwickelt?
Die Umlaufrendite ist gefallen von minus 0,35 auf minus 0,37%. Und die Feinunze Gold kostet 1.723,95 Dollar. 1,75.
Claudia Wähle war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen die Nachrichten um 17:30. Anschließend dann Enne Seidel mit Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich. Schönen Abend für Sie.